Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
So, da ist sie nun, die letzte Folge des Computer Club 2. Vor der Folge 500. Also, der Schreck musste jetzt mal ganz kurz sein. Aber bevor wir richtig anfangen, möchte ich ganz kurz noch zwei, drei Sätze zu dem verlieren, was vergangene Woche in Frankreich passiert ist. Diese nicht vorstellbare, grauenhaften Taten, die von Verbrechern verübt wurden, die angeblich nach religiösen Motiven gehandelt haben, ist eigentlich gar nicht zu beschreiben mit Worten. Trauer und Leid der Angehörigen, mit denen ich natürlich auch mitfühle, können nicht von außerhalb nachempfunden werden. Und ich möchte nur dazu sagen, keine Religion dieser Welt, mit der ich mich jemals beschäftigt habe, ruft zu so etwas auf. Wer dazu aufruft, das sind Verbrecher, und wer es ausführt, das sind Verblendete, eigentlich dumme Menschen. Und wir müssen natürlich etwas tun. Wir müssen alle wachsam sein. Genauso tief bedrückt und traurig, wie ich bin, was da passiert ist, genauso abstoßend finde ich es, wenn auf dem Rücken solcher schrecklichen Vorkommnisse von Politikern populistische Gedanken in die Breite getragen werden, die einmal gegen Menschen gerichtet sind, die aus diesen Terrorgebieten geflohen sind, vor diesem Terror geflohen sind, und dass man hier versucht, eigenen politischen Gewinn herauszuziehen. Ihr seid schäbig. Das möchte ich euch zurufen. Und dann noch etwas zum Nachdenken. Natürlich ist es menschlich, man muss jetzt dafür sorgen, dass das Übel an der Wurzel gepackt wird. Frankreich fliegt Angriffe in Syrien auf die vermuteten Drahtzieher. Ja, aber wir haben ja in unserer ganz normalen Gesellschaftsordnung den Begriff der Notwehr. Nur das, was Frankreich macht, das will ich gar nicht kritisieren. Das würde ich vielleicht genauso machen und empfinden. Ich sage ja nur nachdenken. Das, was Frankreich macht, ist das noch Notwehr? Wenn bei mir ein Einbrecher ist, selbst wenn er in meinem Haus jemand ermordet hat und er geht wieder weg und ich gehe anschließend in sein Haus und bringe dort einfach Menschen um, die nichts damit zu tun haben, ist das auch keine Notwehr. Und wenn ein Staat das macht, nur nachdenken. Ich verstehe das, wie Frankreich handelt, und ich kann es auch irgendwo billigen. Aber richtig ist es nicht. Hier sind die überkommenen Gefühle, die uns eigentlich zum Mensch machen sollten, wieder da und machen uns wieder zu Unmenschen. Auch wenn es gegen Unmenschen gerichtet ist. So, als wenn ich nicht schon genug Müll und Mist an der Software- und Hardwarebranche gebe, gibt es jetzt noch etwas, und ich glaube, die Sachen werden immer perfider. Die CDT, das ist eine Datenschutzorganisation in den USA, die hat etwas herausgefunden und warnt jetzt davor, dass wir auf eine neue Art und Weise verfolgt werden, die vielleicht gar nicht so neu ist, aber noch nicht in der Öffentlichkeit gelandet ist. Und zwar kann man oder hat man herausgefunden, dass Werbung im Fernsehen, also wenn da eine Fernsehsendung läuft, teilweise mit für Menschen nicht hörbaren Tönen verbunden wird. Wir kennen das vielleicht, Hundepfeifen, die wir Menschen so gut wie nicht hören können, aber die Tiere hören sie gut und sehr weit. Kleine Kinder auch noch, die hören ja noch bis 18, 19 Kilohertz. Ich höre vielleicht noch bis 7 oder 8. Und solche Töne, die also normal vom erwachsenen Menschen nicht gehört werden können, werden mit der Fernsehwerbung über den Lautsprecher natürlich ausgestrahlt. Dass der nicht dafür geeignet ist und das nicht besonders gut kann und so, alles klar. Aber es wird gemacht. Nur, warum wird es gemacht? Ist auch ganz einfach. Andere Geräte, die in der Nähe sind, zum Beispiel mein Lieblings-Klug-Laut, also ein Smartphone, das hört diese Töne. So, und jetzt, wenn ich da eine spezielle Applikation drauf laufen habe, eine App, dann hat die das Mikrofon eingeschaltet, hört zu, und sobald sie jetzt diesen Ton hört, zu dieser Zeit, kann irgendwo ein Rechner, ein Programm abgleichen, was guckt der für Werbung? Was hat der für ein Programm eingeschaltet? Diese sogenannten Soundbeacons, das sind also Signale, die technische Geräte untereinander austauschen. Damit kann ich also quasi überwacht werden. Das heißt, man kann sehen, was hat der für Geräte, welche Geräte sind eingeschaltet, was guckt der für ein Programm, was guckt der für eine Werbung. Man kann hier also noch genauer feststellen, was man mir werbemäßig aufs Auge drücken kann, wie man mir das Geld aus der Tasche ziehen kann, ohne dass ich das selbst mitbekomme, ohne dass ich das selbst höre. Diese Firmen, die sowas machen, benutzen ohne meine Einwilligung meine Geräte zu ihrem Zwecke, zu einer Kommunikation mit anderen Geräten, um mich zu überwachen. Und das ist eigentlich, man müsste eigentlich diesen ganzen Schrott dem Hersteller zurückgeben und sagen, hier, ich will mein Geld wieder haben und fertig. Die CDT, also diese Datenschutzvereinigung in den USA, die haben dieses als Silver Push benannte Verfahren, welches diese geräteübergreifenden Nutzerprofile erstellt, veröffentlicht und hoffen nun, dass man da in irgendeiner Art was dagegen machen kann. Denn schon seit April 2015 ist diese Software, die diese Funktionen beinhaltet, in 67 Apps gefunden worden. Diese App, die sich quasi als Unter-App in andere Apps hineingewurstelt hat, soll laut der CDT bereits in über 18 Millionen Smartphones weltweit tätig sein. Nur mal so, es gibt immer wieder neue perfide Sauereien, die man eigentlich gar nicht für möglich hält. Und dennoch, ich werde mir jetzt einen Ultraschallempfänger aufbauen, der die für mich nicht hörbaren Töne umwandelt in hörbare Töne. Und vor allen Dingen, wenn er etwas hört, was ich nicht höre, muss er mir das melden. Denn so geht's nicht. Und dann, dann überlege ich mir noch. Ist das ein Mangel? Kann ich dann meine Geräte zurückgeben? Kann ich wandeln wegen arglistiger Täuschung? Oder, Softwarehersteller wohl nicht. Und die Werbung, die wird von den Firmen, entweder vom öffentlich-rechtlichen oder von freien Sendern, ausgestrahlt. Ob die das wissen, weiß ich auch nicht. Also an wem soll ich ran? Hier muss man wirklich sagen, hallo Staat. Hallo Staat, wo bist du eigentlich? Warum schützt du mich nicht? Warum schützt du deine Bürger nicht? Ist es nicht deine Aufgabe? Ist es schon. Aber der Staat hat ja andere Aufgaben. Viel, viel, viel wichtigere. Das Oberlandesgericht Celle hat ein Urteil veröffentlicht, und zwar wurde ein Autofahrer zur Zahlung eines Bußgeldes verurteilt, weil er in seinem Auto ein Mobiltelefon, ein Smartphone, ein Kluglaut mitgeführt hat, auf dem eine sogenannte Blitzer-App zu erkennen war. Der ist also angehalten worden, ist in eine Polizeikontrolle gekommen und hat dann der Polizist da in sein Auto geguckt, hat sein Smartphone da gesehen und hat ein Foto davon gemacht, von dem Bildschirm. Und dann konnte man später nachweisen, auf diesem Klugcloud ist das Icon dieser Blitzer-App zu sehen gewesen. So, und dann hat dieser kluge Richter, ist er wirklich ein kluger Mann, muss es ja sein, hat dieser kluge Richter dann gesagt, ja, also, da gibt es ja nun Paragraphen und Gesetze, zum Beispiel den Paragraph 23b Absatz 1b der StVO, und da steht drin, dass es verboten ist, ein technisches Gerät zu betreiben oder betriebsbereit mitzuführen, das Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzeigen oder stören soll. Und er hat gesagt, eine Blitzer-App fällt darunter. Aha, also eine App ist ein Gerät. Oder ist das ein Transportkoffer? Oder ist das der Interpreter, das Telefon, der Interpreter für diese App, der Prozessor da drin? Oder wie? Also ist das jetzt ein einziges Gerät, eine App? Also Herr Richter, hier musst du dich mal erklären. Irgendwie kommt das ganz schön durcheinander. Und dann frage ich mich, ich weiß ja nicht, ob der irgendwie ja bewusstseinserweiternde Mittel nimmt oder so. Wenn nicht, würde ich das raten, weil was ist denn bitteschön ein Autoradio? Da höre ich immer wieder, wo die Polizei steht und schöne Fotos macht, wo geblitzt wird, wo überwacht wird, auf welcher Straße, in welcher Richtung. Ist ein Autoradio kein technisches Gerät? Und der Sprecher daraus aus dem Autoradio, das ist dann sowas wie eine App oder so? Ach nee, Moment, da ist ein gravierender Unterschied. Ja. Denn wenn mein Beifahrer auf dem Beifahrersitz sein Crewcloud in der Hand hat mit einer Blitzer-App und er sagt mir das, da und da, Vorsicht, da ist dies, der ist ja kein technisches Gerät, der darf das. Der darf dieses Crewcloud mit der verbotenen, sage ich mal in Anführungszeichen, ab, durchaus mitführen und betreiben. Denn der ist ja nicht der Fahrer. Das ganze Gesetz richtet sich gegen den Fahrer. Also, ich darf mein Telefon, da darf ich keine App drauf haben, die mich warnt vor Radarfallen. Es sind ja Fallen, denn die Polizei will ja jemand fangen. Sie bauen das ja nicht als Radarwarnstrecke auf, so, damit ich da langsam fahre, weil ich weiß, da ist was, sondern als Falle, gut. Also, ich darf kein technisches Gerät haben, welches mich vor einer Falle warnt. Mein Autoradio ist kein technisches Gerät. Da kommen ja auch Stimmen irgendwie raus. Mein Mitfahrer ist auch kein technisches Gerät, auch wenn er eins hat. Aber wenn der mir das erzählt, geht auch. Ich könnte ja auch über die Freisprecheinrichtung natürlich mit zu Hause telefonieren und sagen meiner Frau, du guck mal gerade auf der Strecke, ich fahre gerade von hier nach hier, sind da irgendwelche Radarfallen oder Lichtschrankenfallen oder Laserpistolenfallen oder wie die Dinger alle heißen, sind da irgendwelche gemeldet? Das darf ich ja auch. Mit dem gleichen Telefon, mit dem gleichen Gerät, nur es kommt eine Stimme raus. Also lieber Abhersteller, der Richter hat natürlich recht, und er spricht ja auch recht und es gibt ja auch Gesetze dafür. Aber was haltet ihr denn davon, wenn diese App nicht mehr irgendwie piept und ich nicht mehr drauf gucken muss, sondern wenn die das einfach als kleines MP3 abspielt? Vorsicht, in 300 Meter Radarfalle. Das wäre doch toll. Dann ist das genauso wie ein Radio. Hat der Gesetzgeber längst festgelegt, dass das ja auch ein Gerät ist, ein rundfunkähnliches Gerät. Ich muss ja dafür auch bezahlen, auch wenn ich keinen Rundfunk höre. Dann ist das sowas wie ein Radio und dann kann man eigentlich nichts mehr dagegen haben. Ich gucke ja nicht da drauf, das Gerät zeigt mir nichts an, ich habe es irgendwo in der Tasche, das redet mit mir. Ob ich nun ein MP3-File habe, was mir irgendetwas erzählt oder meine Frau zu Hause am Telefon oder mein Mitfahrer auf dem Beifahrersitz oder hinten, das ist ja dann wohl wurscht, oder? Es hätte natürlich auch noch den Charme, wenn ich es in der Hemdentasche habe, dass der Polizist gar nicht sieht, was da drauf läuft. Und wenn er es nicht sieht, naja, dann kann er ja auch nichts machen. Und das gehört zu meinem privaten Umfeld, ganz eng privaten Bereich. Das kann er höchstens beschlagnahmen. Und das ist ein großes Problem, denn das sind so viele private Daten drauf. Das ist gar nicht so trivial. Da gibt es ganz eine Menge andere Urteile. Also, liebe Abhersteller, ich will kein Geld für meine Idee haben, aber ich fände es gut, wenn eure App jetzt plötzlich sprechen könnte. Dann könnte ich auch zu dem Richter gehen und sagen, willst du mal mitfahren? Wie absurd ist denn jetzt dieses Urteil? Aber ich glaube, die Zeit dafür will ich mir gar nicht nehmen. Das ist mir einfach zu lächerlich. da habe ich wieder was angestellt. Also ich habe so viele E-Mails und Anfragen bekommen zu der sogenannten ESIM oder wie auch immer der Einzelne dieses Teil nennt. Also dieses SI-Modul, wie ich es Vorzugshalter nenne, also das SIM, das soll ja ersetzt werden durch ein ESIM. Das heißt, da kommt nicht mehr so ein kleines Stück Plastik rein, ein bisschen Elektronik da im Bauch, sondern das wird vom Hersteller in den Chipsatz gleich eingebaut. Naja, nun weiß der Hersteller natürlich nicht mehr, welchen Provider ist der, wo ist der, was macht der, wie geht und was. Nee, das soll dann später, wenn ich dieses Telefon gekauft habe, soll ich mit einer irgendwo einen Bon kaufen, wie bisher auch, mit einem QR-Code zum Beispiel, und soll mit dem eingebauten Put-Apparat den scannen und dann wird dieses ESIM intern programmiert, eingestellt, wie man das auch immer nennen will. Genauso gut kann ich das auch über das Internet machen, weil so ein Telefon ist ja normalerweise im Netzwerk und Telefonnetz und Internet ist sowieso eins, wie in vielen anderen Bereichen auch. Also gehe ich zu Hause an meinen Computer, tippe da ein bisschen auf der Tastatur rum, bin bei meinem Lieblingsprovider, buche da irgendeinen Tarif und der wird mir dann auf mein Telefon mit meiner entsprechenden Telefonnummer drauf gebucht. Und wenn ich noch keinen habe, da muss ich erstmal einen haben. Also geht es so einfach doch wohl wirklich nicht, sondern möglicherweise muss ich erst einen Zettel haben, um den scannen zu können. Ich habe ja keinen SIM mehr. Bisher war es ja so, ich hatte einen SIM, das hat sich angemeldet im Netzwerk und dann konnte ich da ein paar Sachen ausfüllen und machen oder anrufen oder im Internet. So, aber da hat das Ding ja schon eine Rufnummer gehabt. Jetzt hat es aber noch keine. Das habe ich noch nicht verstanden, wie das funktionieren soll. Das ist die eine Seite. Wie großartig das ist, na, das sehen wir. Apple hat es ja schon länger in seinem Dattelfons drin und auf der Welt funktioniert es wohl auch überall, auch wenn nicht besonders beliebt, nur in Deutschland nicht. Nö, geht nicht. Also wenn ich mit meinem Apple-Dattelfon mit der eingebauten eSIM irgendwas machen will, muss ich ins Ausland. Ja, so viel zu dem Fortschritt. Und Anbieterwechsel und so soll dann aber relativ einfach sein. Wenn ich einmal im Netz bin, mein Telefon kann sich dann im Internet irgendwie bewegen. Na gut, dann kann ich eben zu irgendeinem Vier-Buchstaben-Laden gehen, scanne dort den Bon ein und alles geht automatisch. Genauso auch der Providerwechsel. Ja, der Providerwechsel. Und was ist denn, wenn mein alter Provider jetzt sagt, nö, ich gebe das nicht frei und will ich nicht. Also Providerwechsel bin ich dann wiederum auf das Wohlwollen meines aktuellen Providers angewiesen. Also der ganze Sinn dahinter ist angeblich, dass man nicht immer ein SIM irgendwie austauschen muss. Also man braucht keinen Slot mehr mit den kleinen Kontakten da drin, muss nicht irgendwo das Telefon aufmachen oder an der Seite irgendeinen Gummipopel daraus wursteln und dann das SI-Modul da reinschieben. Nee, das ist also fest eingebaut und es soll alles drahtlos gehen. Wobei drahtlos, es soll dann auch in Telefonläden irgendwelche, ohne dass sie so genannt worden sind, NFC, also Near Field Communication Terminals geben. Und ich halte mein Telefon daneben und butsch, ist das eingebaute SIM programmiert und fertig. Und vorher habe ich natürlich bezahlt, sonst könnte ich ja weglaufen. Also der ganze Sinn dahinter, dass man das ablöst, kann ich ja irgendwo verstehen. Es ist in der Herstellung einfacher, es nützt viel, es geht viel schöner. Nur dadurch, dass dann jeder Providerwechsel, jedes Aufladen, alles was passiert, natürlich auch überwacht wird, werden kann, sagt man, aber wird, haben wir noch ein großes Stück Freiheit abgegeben und können noch besser nachvollzogen werden. Wer hat was gemacht, welche Dienste, welche Telefonate, ach komm, hör auf, eSIM, so ein Unsinn. Ein Unsinn. Da sage mal einer, die Amis haben keinen Humor. In der Heimatstadt von Google, Mountain View. Da ist Folgendes passiert. Wir wissen ja alle, da fahren diese kleinen Google-Eier rum, diese merkwürdigen, selbstfahrenden Google-Autos. Heißen die eigentlich iGoogle oder EggGoogle oder Google Egg oder ich weiß es nicht. Google hatte gesagt, so in der Testphase, wir sind ja sehr auf Sicherheit bedacht, haben wir unsere Fahrzeuge begrenzt auf eine maximale Geschwindigkeit von 25 Meilen pro Stunde. Das sind also, so, ich glaube, so ein bisschen über 40 Kilometer pro Stunde. Finde ich ja eigentlich gut, Verkehrssicherheit und so weiter. Aber jetzt ist ein Polizist hingekommen, sein Motorrad, und hat einen langen Stau vor sich. Und da ist er vorbeigefahren, wollte gucken, was staut denn da. Und da war ein Google-Ei auf der Straße. Es hat nicht gestanden, nein, das gefahren. Mit 24 Meilen pro Stunde. Das sind also knapp 39 Kilometer pro Stunde. Und das hat dem Polizisten nicht gefallen. Also hat er das Google-Ei angehalten. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, es ist eine Polizistenerkennung drin. Wenn ein Polizist sagt, bleibst du stehen, bleibt das Auto stehen. Ist ja auch gut für uns. Da kann man Zukunft bei Bankraub oder sowas. Geht ein Polizist hin, sagt dem Auto, bleibst du stehen, bleibst du... Naja, komm. Ja, und hat dann das Auto belehrt, obwohl ich habe nicht gefunden, dass da einer drin gesessen hätte, aber er hat auf jeden Fall das Auto belehrt, dass es dagegen verstoßen hat, dass es nicht als Verkehrshindernis auf der Straße so langsam fahren darf. Ja, wie das Auto reagiert hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die Reaktion von Google war, dass man das eben aus sicherheitstechnischen Aspekten heraus so langsam fahren lässt und was weiß ich nicht alles. Ich wollte es Ihnen nur mal sagen. Also, die Amerikaner haben doch Humor. Jedenfalls die Polizei. Weil wir gerade bei Humor sind, obwohl das ist genauso real wie die Geschichte vorher. Kennen Sie Heißkleber? Bestimmt, ja. Wenn man damit was klebt und zieht dann die Pistole weg, gibt das so lange, dünne Fäden. Und das hat wahrscheinlich zwei Leute aus der Carnegie Mellon University auf die Idee gebracht, jetzt mit 3D-Druckern so etwas nachzumachen. Nun, was macht das für einen Sinn? Naja, die haben auf einen 3D-Drucker so eine kleine flexible Grundplatte gedruckt und haben dann darauf ganz viele dieser Fäden, einen Tropfen drauf und dann den Druckkopf hochgezogen. Und je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit und Richtung und Temperatur und so weiter, gab das schöne lange Fäden. Jo. Die drucken sich jetzt zu Hause ihre Toupets selbst. Also die Hubschrauberlandeplätze, die manch einen in der Hauptsache Männer mitten auf der Birne haben, die kann man jetzt zu Hause selbst drucken, in entsprechender Farbe und so weiter. Also die Verdeckung oder Abdeckung dafür. Und ich finde, das ist doch eine schöne Sache. Allerdings haben die auch einen vernünftigen Hintergrund, dass man damit zum Beispiel Pinsel drucken kann mit verschiedener Haarstärke, Haarlänge, Flexibilität. Und diese Forscher, der Projektleiter, das ist der Gerard Laput. Diese Forscher sind auch der Meinung, dass man zukünftig so etwas auch aus Metall drucken kann. Irokesenschnitt aus Metall gedruckt, hat man gleich die Waffe dabei auf dem Kopf. Also, es gibt immer wieder Ideen, da kann ich nur sagen, so auf Anhieb erkenne ich noch nicht so wirklich den Sinn, aber Spaß macht es schon. So, was erzähle ich denn jetzt von dem Samsung G6, dem Galaxy 6, was man da relativ einfach umprogrammieren kann zur Wanze? Ach nee, Sie haben schon genug traurige Sachen gehört heute. Machen wir mal weiter mit den Elektroautos in Deutschland. Da haben wir doch eine Regierung, die das Ziel ausgerufen hat, bis 2020 eine Million Elektroautos auf die deutschen Straßen zu bringen. Ja, eine Lachnummer. Aber warum soll die Regierung nicht auch mal Spaß machen? Naja, nun wollen sie aber wohl versuchen, das doch ein bisschen ernsthaft zu machen. Ich behaupte ja nun nicht, dass diese VW-Krise, die da öffentlich geworden ist, bewusst lanciert worden ist, um dem Elektroauto bessere Chancen einzuräumen. Nee, das wäre übertrieben. Also das so weit denkt keiner in der Politik. Aber man spricht jetzt im Moment darüber, dass man wohl 5.000 Euro pro gekauftem Elektroauto zahlen möchte, aus irgendwelchen Regierungskassen oder sowas. Das soll also ungefähr in der gleichen Höhe sein, der Gesamtbetrag, wie damals diese Verschrottungsprämie oder Abwrackprämie, so, die haben das fein ausgedrückt. Also jährlich etwa 700 bis 800 Millionen Euro. Und ja, dann hofft man, dass man damit, dass dieses Ziel der Elektroautos auf den deutschen Straßen ein bisschen ja locken kann, damit die Deutschen mehr Elektroautos kaufen. Aber nachdem sie nun an einigen Städten kostenlos parken dürfen und Busfahrspuren benutzen dürfen, ist das vielleicht jetzt mal ein ernsthafter Anreiz, über sowas nachzudenken. Aber erstmal warten, ob sie es wirklich wahr machen. Im Moment sind es Gespräche, die wohl in der Endphase sind und die ich auch grundsätzlich gut heiße. Aber warten wir es ab. So, noch ein paar kurze. Wo fangen wir denn an? Linux-Kernel 4.4, der neue Kernel, soll für den Raspberry Pi einen Grafiktreiber implementiert haben, damit man da Linux ohne große Änderungen auch darauf portieren kann und laufen lassen kann, sogar die Normalversion. Es sind auch noch ein paar andere Änderungen im Kernel drin, ist ja nun klar, nur die erschienen mir also ganz interessant, weil der Raspberry doch zu einer riesen Plattform geworden ist für unglaublich viele Leute, die damit Spaß haben. Und wenn man jetzt Linux darauf normal laufen lassen kann, ohne viel Klimmzüge, finde ich das gut. Huawei kennen Sie auch. Das ist eine Firma, die Telefone und ähnlichen Kram herstellt. Die sind jetzt vor die Presse getreten und haben gesagt, pass auf, wir haben einen neuen Akku entwickelt. Und sie haben zwei Prototypen vorgestellt, einen mit 600 mAh, den haben sie innerhalb von 2 Minuten auf 68% seiner Kapazität geladen. Und den zweiten, der hat wohl 3000 mAh, also 3 Amperestunden, den haben sie innerhalb von 5 Minuten auf 48% seiner Kapazität geladen. Naja, finde ich alles soweit ganz gut, aber mir fehlen da die Hintergrundinformationen. Da pumpt man doch in kurzer Zeit relativ viel Energie rein. Und das geht ja alles nicht verlustfrei. Das heißt, der Akku wird warm. Muss ich jetzt künftig den Akku zum Laden aus meinem Kluglaut herausnehmen? Oder muss ich ein feuerfestes Gehäuse haben, damit sich das nicht verbiegt beim Schnellladen? Und dann, warum haben die das eine Teil nur auf 48% aufgeladen und nicht auf 100%. Wenn ich also in 5 Minuten auf 48% komme, dann kann ich auch auf eine Pressekonferenz sagen, guck mal, in 10 Minuten sind wir auf 96%. Nee, das haben sie nicht gemacht. Verstehe ich auch nicht. Habe ich auch versucht, über die Heimseite des Herstellers da irgendwie rauszukriegen, keine Informationen gefunden. Und warum sind andere nur auf 68%? Also, manche Sachen sind eben ein klein wenig merkwürdig. Und ja, was haben wir sonst noch? Ja, ich glaube, wir sind schon fast wieder am Ende. Ja, die Amerikaner, die haben einen Entwurf eines Raumfahrtgesetzes im Senat gebilligt, das unter anderem juristischen Personen und US-Bürgern die kommerzielle Ausbeutung von Ressourcen aus dem Weltraum erlaubt. Na gut, da gab es, glaube ich, um 1967 schon mal ein Gesetz, das haben dann, ich glaube, um die 70 Staaten weltweit unterschrieben über diese Sachen. Aber das ist ja alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also hier versucht man wirklich mit dem Anspruch einer Führungsmacht Rechte umzusetzen und anderen aufzuzwingen, was eigentlich absurd ist. Wie kann ich den Grund und Boden erwerben, wenn dieser Grund nicht auf meinem Grund ist, auf der Erde, sondern wenn das irgendein Asteroid ist? Welche Nationalität hat denn dieses Land Asteroid? Das gibt ja wieder Mord und Totschlag. Und man versucht also hier irgendwie in die blaue Luft hinein Eigentumsrechte zu sichern, obwohl man gar kein Recht dazu hat. Aber das kennen wir ja. Jetzt kommen wahrscheinlich dann die Russen und sagen, nee, wir haben auch ein Gesetz. Und dann sind wir genauso, als hätte keiner ein Gesetz. Aber egal, ich habe hier noch was anderes zu tun. Lass mich über solche, naja, merkwürdigen Ansprüche da ein bisschen zu wundern. Wir sind am Ende der halben Stunde angekommen. Ich sage das ganz bewusst, weil ich hoffe, Sie haben durchgehalten. Nächste Woche kommt die Folge 500. die 500. Audiosendung. Das ist ja nun wirklich eine Menge. Da waren 1-Stunden-Sendungen dabei, da waren, ich glaube, einmal eine 3-Stunden-Sendung dabei. Kürzere hat man, glaube ich, nicht. Aber es sind ja auf jeden Fall, naja, sagen wir mal so, knapp 300 Stunden schon, die man sich anhören kann, was da zum Download bereitsteht. So, und die Folge 500, ich habe mir gedacht, ich kann weder 5 Stunden noch 500 Minuten machen. 5 Minuten wäre mir auch ein bisschen zu knapp. Ich werde vielleicht eine Sendung machen, die aus einzelnen Teilen besteht und werde die auch streng thematisch voneinander trennen. Ich sage mal, was so im Moment noch nicht fertig ist, aber die Geschichte des WDR Computer Club. Wie hat er angefangen? Was wurde gemacht? Wie hat er geendet? Nicht in epischer Breite, sondern in erträglicher Zeit. Werde ich das zum Besten geben? Die Geschichte des CC2. Wann ist er gegründet worden? Warum? Wie hat das Ganze funktioniert? Und wo stehen wir jetzt? Und dann kommen auch noch andere Themen. Ein politisches Thema will ich auch dabei haben und auch ein bisschen in die Zukunft blicken, wie es denn weitergeht. So, jetzt habe ich eigentlich wieder viel zu viel verraten und bin viel zu viel über die Zeit. Aber es hat sich noch keiner beschwert, wenn ich zu lang geworden bin. Naja, aber wenn ich zu kurz bin, dann wird gemeckert. Ich bedanke mich fürs Zuhören, tu den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten. Bitte schauen Sie bei uns in den Shop hinein und denken Sie dran, per E-Mail den Namen der Eule. Bis Ende des Jahres können Sie noch teilnehmen und eventuell, wenn Sie den richtigen Namen nennen, der aber noch bestimmt werden muss aus der Anzahl der Namensgebungen, dann kriegen Sie auch eine Eule, wenn Sie gezogen werden. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine schöne, ruhige Woche, wünsche uns allen wenig Ärger, wenig Stress und nochmal mit meinen Gedanken, meinen Wünschen an unsere Freunde in Paris und alle anderen, die auch betroffen sind von dieser Katastrophe. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.